Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado. Ich bin gerade durch die Altstadt spaziert, wo es aus den vielen Trattorien himmlisch nach gerösteten Zwiebeln und nach Knoblauch in Olivenöl duftet. Nicht nur der Herbst, sondern auch das Frühjahr ist eine tolle Jahreszeit für Genießer. Eigentlich auch Sommer und Winter und hier in Italien jeder Tag. Was erwartet euch in dieser Folge? Es geht um das sehr italienische Phänomen des Posto Fisso, um ein gigantisches Projekt in Eraclea, um die verschwindenden Einwohner von Venedig, um die neue italienische Strandphilosophie und ganz wichtig, wie geht das mit dem Küsschen links und rechts? Beginnen wir doch gleich mit dieser süßen Leserfrage. Hallo, ich bin eine fleißige Hörerin von Radio Adria. Ich liebe den Podcast, der das Dolce Vita in den Alltag bringt. Wir sind sehr oft in Italien und sprechen auch gern die Sprache. Oha, Profis. Wir haben schon oft die Begrüßung beobachtet und auch erlebt mit den Baci-Küsschen. Gibt es Rituale oder regionale Unterschiede? Teils gibt es ein Küsschen links und rechts, teils nur eines oder ein leichter Wangendruck. Viele Grüße, Kerstin. Danke, Kerstin. In Italien gehört das Küsschen links, Küsschen rechts, auf Italienisch Bacio sulla guancia, zur Alltagskultur. Aber es gibt ein paar Feinheiten. Meist sind es zwei angedeutete Wangenküsse, kein echtes Küssen, eher Wange an Wange und ein Kuss in die Luft. Ganz wichtig, man beginnt in Italien in der Regel links, also eure linke Wange zuerst. Unter Freunden und Familie ist der Wangenkuss völlig normal. Bei neuen Bekanntschaften ist er abhängig von Situation und Alter. Mein Tipp? Lest die Körpersprache. Beugt sich die andere Person leicht vor, ist das Küsschen wahrscheinlich erwünscht. Zögert sie oder bleibt auf Distanz, dann bleibt auch ihr lieber beim Handschlag. Wichtig, es ist kein romantischer Akt, sondern reine Höflichkeit. Er zwingt es nicht. Auch bei Männern untereinander ist es üblich, je weiter im Süden ihr nach Italien kommt, desto üblicher ist der Wangenkuss eben auch bei Männern. Im Norden ist man etwas zurückhaltender. Legt nicht zu viel Enthusiasmus an den Tag. Also kein echtes Küssen, kein festes Drücken. Das wirkt schnell übergriffig. Und wenn ihr doch mal die Seiten verwechselt, kurz lachen, neu ansetzen, völlig normal. Bei formellen Settings nochmal vorsichtig sein. Da seid ihr mit dem Handschlag besser beraten. Wenn ihr unsicher seid, ist es also die beste Strategie. Kurz abwarten und spiegeln, was euer Gegenüber macht.
Die italienische Zahl.
52 Bewerber gibt es in Grado für eine Stelle als Verwaltungsleiter im Bereich Bürgerservice. Auf Italienisch Dirigente amministrativo con assegnazione all'area servizi alla persona. Das wird eine breite Visitenkarte. Um die Fülle an Bewerbungen zu sichten, wurde eine 7-köpfige Kommission gebildet, die wiederum von 4 Angestellten des Orts unterstützt wird. Und, wie ihr euch vielleicht erinnert, wurden vor 1,5 Jahren in Grado 2 Stellen für die Vigili ausgeschrieben, die Gemeindepolizei. Auf die beiden freien Stellen meldeten sich 116 Bewerber. 116, praktisch der halbe Ort. Und deswegen betrachten wir ein typisch italienisches Phänomen, nämlich den Posto Fisso. Warum melden sich so viele Menschen auf so dröge Jobs? Es sind Jobs mit relativ geringem Verdienst, mit so gut wie keinen Aufstiegschancen. In Österreich oder Deutschland würde man jedem davon abraten. Aber es sind ganz sichere Jobs, ohne jeglichen Stress. Beispiel Dorfpolizist. Ab und zu ein Strafzettel für einen vorwitzig parkenden Touristen. Hier und da eine freundliche Ermahnung an Einheimische, die in der Fußgängerzone Fahrrad fahren. Für die echten Straftaten sind die Polizia di Stato oder die Carabinieri zuständig. Als Vigile radelt man auf einem weiß lackierten Fahrrad pfeifend durch den Ort, hält hier und dort auf einen Kaffee und einen Plausch an. Alle sind freundlich zu einem. Beim alljährlichen Hochwasser muss man die Straße zum Hafen sperren. Viel dramatischer wird es nicht. Und an einem durch Stress ausgelösten Herzkasper wird kein Vigile eingehen. Der erfolgreichste italienische Film aller Zeiten heißt Quo Vado, stammt aus dem Jahr 2016 und dreht sich mit Checco Zalone in der Hauptrolle um den Posto Fisso. Im Deutschen heißt der Film karlauernd Der Vollposten. In der ersten Szene geht der Dorfpfarrer durch die Grundschulklasse und fragt die Kinder, was sie denn später mal werden wollen. Als der Pfarrer Klein Checco fragt, antwortet der: Ich will einen Posto Fisso, so wie du, Herr Pfarrer. Den Film solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Er erzählt ganz viel vom modernen Italien. Fisso heißt fest, genauer aber unkündbar, wofür in den letzten Jahrzehnten die einflussreichen Gewerkschaften und die lange starke kommunistische Partei mit zahlreichen Gesetzen gesorgt haben. Denn um von einem Posto Fisso vertrieben zu werden, musst du schon deine Oma mit einem Klappspaten erschlagen. Das sorgt für ökonomische Lähmung, für eine schwerfällige Bürokratie, für eine generelle Trägheit beim Durchsetzen neuer Initiativen. Aber das sorgt auch dafür, dass viele Italiener mit einem zufriedenen Lächeln durchs Leben laufen. Auch die Region Friaul-Julisch-Venetien hatte gerade 30 Posti Fissi zu vergeben, mit so atemberaubend vagen Jobbeschreibungen wie Collaboratore Amministrativo oder Specialista Turistico Culturale. Wie viele Bewerber haben sich auf die 30 Stellen gemeldet? Schätzt mal kurz. 7.500.
Die wichtigsten Schlagzeilen.
Jetzt nehme ich euch mit nach Eraclea. Dort entsteht gerade etwas Gewaltiges. Schon im Mai 2027 öffnet das AKU Eraclea Mare seine Tore. Und das ist nicht einfach irgendein Campingplatz. Das Ganze wird eher ein gigantisches Feriendorf. Die Macher haben sich einiges vorgenommen. Luxus, Natur und Badeerlebnis in einem. Es gibt riesige Stellplätze und moderne Mobilheime. Alles in direkter Nähe zu Venedig. Das Herzstück? Ein Wasserpark mit unglaublichen 90.000 Quadratmetern. Allein die Wasserfläche liegt bei 15.000 Quadratmetern. Euch erwarten Lagunen, olympische Pools, Rutschen für Kinder und entspannte Liegeflächen für Erwachsene. Sogar ein Hallenbad ist dabei. Also Badespaß bei jedem Wetter. Die Anlage liegt mitten in einem Naturschutzgebiet und erstreckt sich über 100 Hektar. Der Strand trägt die blaue Flagge, also beste Wasserqualität. Über 10 Kilometer Wege führen durch das Gelände. Und die Idee ist, ihr lasst das Auto einfach stehen und bewegt euch zu Fuß oder mit dem Rad. Wenn ihr mit dem Camper unterwegs seid, die Stellplätze gehören zu den größten der Region. Bis zu 200 Quadratmeter, mit allem Komfort inklusive Außendusche. Oder ihr entscheidet euch für ein Mobilheim mit bis zu 41 Quadratmetern und großer Veranda. Also durchaus Glamping-Niveau. Wenn das jetzt alles nach Werbung klingt, keine Sorge, das große Aber kommt gleich. Langweilig wird euch dort nicht. Tennis, Paddle, Fußball, Yoga, Kanufahren, alles dabei. Dazu Restaurants mit regionaler Küche und kleine Shops. Und das Beste, Venedig, Jesolo und Caorle sind nur einen Katzensprung entfernt. Hinter dem Projekt steckt ein noch größeres Konzept namens Valle Ossi. Ziel ist ein Vorzeigeprojekt, das Natur und Tourismus verbindet. Trotz rund 3000 Stellplätzen soll alles locker bebaut sein, mit viel Grün und tausenden neuen Bäumen. Klingt erstmal nach einem guten Plan. Doch es gibt Kritik. Vor allem Umweltschützer schauen sehr genau hin. Denn direkt in der Nähe liegt die Laguna del Mort, eines der letzten relativ unberührten Naturgebiete der Region. Dort leben seltene Vogelarten und das Ökosystem gilt als empfindlich. Kritiker befürchten, dass der massive Tourismus genau dieses Gleichgewicht kippen könnte. Durch Lärm, Abwasser und mehr Verkehr. Die Betreiber halten dagegen. Sie sprechen von nachhaltiger Infrastruktur, modernen Filtersystemen und strengen Regeln zum Schutz der Lagune. Außerdem soll das Projekt Arbeitsplätze schaffen und die Region stärken. Und jetzt? Am Ende bleibt ein spannender Balanceakt. Wirtschaftlicher Aufschwung auf der einen Seite, Naturschutz auf der anderen. Eigentlich immer und überall das Gleiche, oder? Ob das funktioniert, werden wir wohl erst sehen, wenn das Resort 2027 wirklich öffnet. Eins ist sicher, dieses Projekt wird die Adria und diesen Podcast noch lange beschäftigen. Shoutout an Christoph Thür, den Jesolo-Experten, der auch hier schon mal im Podcast war. Vielleicht hole ich ihn noch mal rein, dass er berichtet. Springen wir von Eraclea kurz rüber nach Venedig. Denn Venedigs Einwohner verschwinden. Venedig kämpft weiterhin mit der Abwanderung, die vor allem, wir wissen es, das historische Zentrum betrifft. Aber auch die Inseln sind betroffen. Vom Lido und Pellestrina ziehen Menschen weg. Mein Schwiegervater war vorgestern erst auf dem Lido und hat den Kopf geschüttelt. Es ist so schön dort, völlig unbegreiflich, dass da so viel zerfällt. Die größten Bewegungen finden zwischen Mestre und Venedig statt. 983 Personen sind letztes Jahr von Mestre nach Venedig gezogen, während nur 323 Menschen den umgekehrten Weg genommen haben. 2015 lebten noch 56.000 Menschen im historischen Zentrum, heute sind es nur noch 47.625. Die Stadt verliert ihre eigenen Leute. Und zwar nicht ein bisschen, sondern richtig spürbar. Außerdem ist es gerade gestern einer weniger geworden, denn man hat eine Leiche aus dem Canal Grande gefischt. Wir wissen noch nicht sehr viel, aber im nächsten Podcast werde ich da sehr genau drauf eingehen. Warum ist das so? Ganz einfach oder auch kompliziert. Hohe Lebenshaltungskosten, zu viel Tourismus, zu wenig echte Infrastruktur für den Alltag. Für viele ist das Leben im historischen Zentrum einfach nicht mehr praktikabel. Eine gute Freundin meiner Frau ist Venezianerin und lebt in Venedig, ganz in der Nähe des Campo Santa Margherita, wo Venedig noch einigermaßen ursprünglich ist. Sie muss für immer mehr Einkäufe bis aufs Festland, weil es im historischen Zentrum keine Läden mehr gibt. Neulich musste sie mit der Tochter zum Kinderarzt und passte wegen der Touristen nicht mehr aufs Vaporetto. Puh, sie liebt ihre Heimat Venedig. Aber sie sagt, es ist scomodo geworden, voller Hindernisse. War es schon immer, aber es wird immer schlimmer. Von 55.000 Menschen auf 48.000 in nur 10 Jahren, das sind nicht nur Zahlen, das ist ein Strukturwandel. Denn während die Einwohner verschwinden, bleiben die Gebäude. Und die werden oft zu Ferienwohnungen. Was bleibt, ist eine Stadt, die immer mehr zur Kulisse wird. Und das wirft eine ziemlich große Frage auf. Was passiert mit Venedig, wenn irgendwann kaum noch Venezianer da sind? Werbung. Reden wir zuerst über Manfredi Gimona. Er stammt aus einer legendären Hoteliersfamilie. Langjährige Grado-Urlauber können sich bestimmt an seinen Vater Enver erinnern, der das Hotel Adria leitete und der in München, Kitzbühel, Innsbruck und Wien genauso bekannt war wie in Grado. Er war ein Original im allerbesten Sinne. Ein ganz feiner Mensch. Genauso wie sein Sohn, der nun das Hungaria leitet. Es ist ein Apartmenthotel in toller Lage mit großen, edel eingerichteten Suiten, die aus 2, 3 oder 4 Zimmern mit Balkon bestehen. Die Suiten sind voll ausgestattet, niemand muss also Bettwäsche, Handtücher oder gar Kochutensilien mitschleppen. Selbstverständlich gibt es auch Heizung und Klimaanlage. Außerdem von Mai bis Oktober eine täglich besetzte Rezeption und ein Frühstücksbuffet für alle, die das wollen. Und es gibt einen Tiefgaragenplatz unterm Haus. In Grado Gold wert. Ich weiß, wovon ich rede. Wir wohnen selbst dort. Und der aktuelle Bürgermeister auch. Ihr seid ganz nah dran am Geschehen. Ich habe immer sehr zurückhaltend über das Ungaria gesprochen, weil es von meiner Frau betrieben wurde. Jetzt ist aber niemand mehr von der Familie involviert und ich kann es ohne schlechtes Gewissen anpreisen. Viele Hotels in Grado sind ja in einer Zeit gebaut worden, als die Devise hieß, Hotelzimmer sind zum Schlafen da. Die Räume sind oft winzig, dunkel und schlecht geschnitten. Die Apartments im Ungaria sind dagegen hell, modern und großzügig und die Kochecke ist eine echte Küche. Und Manfredi, der perfekt Deutsch spricht und in Hotels aufgewachsen ist, weiß, auf was Gäste Wert legen. Bei ihm seid ihr in sehr guten Händen. Also, wenn ihr wollt, können wir für euren nächsten Urlaub Nachbarn werden. Bei Anfragen grüßt ihn gern von mir, dann seid ihr in allerbesten Händen. Alle Infos und Links packe ich in die Shownotes. Denn nochmal, ich wohne selbst dort. Wie ehrlich kann Werbung sein? Und jetzt geht's von Venedig an den Strand, in die Sonne. Die vielen Strandbäder gehören in Italien zum nationalen Kulturgut. Haben wir ja auch in Mein Leben am Strand erfahren. Italiener wollen keine einsame Badebucht, sondern Trubel und viele Nachbarn. Aber an den Stränden verändert sich der Badebetrieb, weil viele Betreiber ihre Angebote neu ausrichten und stärker auf Qualität statt auf Masse setzen. Wir hatten ja erst in Folge 27 die Sache mit den vertriebenen Rentnern, die nach fast 50 Jahren ihren Stammplatz verloren haben, weil sie zu wenig an der Bar konsumiert haben. Statt möglichst viele Liegen dicht nebeneinander zu platzieren, wird verstärkt auf größere Abstände, mehr Komfort und zusätzliche Dienstleistungen gesetzt. Etwa Bedienung direkt am Platz, hochwertigere Ausstattung oder separate Loungebereiche. In einigen Fällen entstehen sogar klar abgegrenzte Premiumzonen, die sich deutlich vom klassischen Strandbetrieb unterscheiden. Diese Entwicklung führt zu steigenden Preisen, wodurch sich auch die Zusammensetzung der Gäste verändert. Sehen wir alles auch in Grado. Bin sehr gespannt auf die neue Saison. Während einige Touristen den höheren Komfort schätzen und gezielt nach solchen Angeboten suchen, fühlen sich andere ausgeschlossen. Kritiker sprechen deshalb von einer schleichenden Kommerzialisierung des Strandes und warnen davor, dass der Zugang zum Meer immer stärker vom Budget abhängt. Die Betreiber wiederum verweisen auf gestiegene Kosten, strengere Auflagen und den internationalen Wettbewerb, der neue Konzepte erforderlich mache. Ich habe zum Beispiel gehört, auf den griechischen Inseln ist Bedienung am Liegestuhl praktisch selbstverständlich. Besonders in stark frequentierten Orten wie Jesolo wird dieser Wandel deutlich sichtbar und könnte langfristig das Bild der italienischen Badekultur verändern.
Die italienische Weisheit.
Eure Lieblingsrubrik, die italienische Weisheit heute, lautet: Chi beve solo acqua, ha qualcosa da nascondere. Wer nur Wasser trinkt, hat etwas zu verbergen. Leute, kein Wasser, sondern Champagner für alle. Übermorgen erscheint Espresso unter Sternen, stürmt in die Buchhandlungen. Ich bin kein Fan von klassischen Ratgebern. Zu viele Antworten, zu wenig Leben. Bei mir geht's mitten rein, versprochen. Espresso unter Sternen ist eine humorvolle Forschungsreise in Sachen Glück. Eine Suche nach universellen Prinzipien des zufriedenen Lebens. Ich wollte schauen, ob all diese Prinzipien, Ideen und Rituale, die ich in Grado gelernt habe, auch in einem ganz anderen, für mich fremden Umfeld funktionieren. Das ist kein Buch, das euch sagt, wie ihr leben sollt. Aber es zeigt, wie alles ein bisschen leichter geht. Ich bin mir sicher, dass ihr viel mitnehmen könnt. Jetzt kommt ein Kapitel aus diesem Buch. Triest und die Grandiosità. Ein bisschen Größenwahn muss sein. Ich glaube, es tut jedem von uns gut zu wissen, dass man zumindest eine Sache ganz gut kann. Niemand ist unersetzlich, klar. Aber ein bisschen schmeichelt es einem doch, wenn man der Einzige in der Familie ist, der das Marmeladenglas aufbekommt. Oder wenn man glaubt, 20.000 Leserinnen und Leser von dem kuriosen Handlungssprung in einem historischen Roman zu überzeugen. Und um diesen Glauben zu befeuern, ist Triest beinahe ideal. Denn Triest du liebe Zeit, man kann es gar nicht oft genug schreiben, ist eine Drama-Queen erster Güte. Begeben wir uns also auf die Spuren der Triestiner Grandiosità. Das geht schon bei der Gründung der Stadt los, denn natürlich hatten die Götter dabei ihre Hände im Spiel. Aeolus, der Vater der Winde, schlenderte vergnügt mit seinen Kindern über die grüne Hochebene. Auch die wilde Bora, seine Lieblingstochter, war dabei. Sie bummelte, fiel zurück und entdeckte eine Höhle. Neugierig trat sie ein und begegnete Tergesteos, einem Argonauten, der sich gerade vom Abenteuer des goldenen Vlieses erholte. Es war Liebe auf den ersten Blick, die beiden ließen es 7 Tage lang krachen. Als der verzweifelte Aeolus seine Tochter endlich fand, war er außer sich vor Wut und tötete den Argonauten, und Bora weinte so bitterlich, dass jede Träne, die aus ihren Augen fiel, zu Stein wurde. Das grüne Hochland wurde komplett mit Stein überzogen. Aeolus ließ seine verzweifelte Tochter zurück und das Meer bedeckte ihren Geliebten mit Muscheln und Algen. Noch heute herrscht die Bora über Triest und darf für einige Tage im Jahr mit ihrem Geliebten vereint sein. Wenn sie klar weht, dann liegt sie glücklich in seinen Armen. Wenn es eine dunkle Bora ist, dann sind es Regentränen des Vermissens und Begehrens. Die Erklärung, dass der römische Name für Triest, Tergeste, einfach von Terg, Markt kommt, ist bei Triestinern völlig inakzeptabel. Ja, ein Affront. Dabei war Triest so unwichtig, dass sogar Attila es im Jahr 452 in wahrhaftiger Eroberungsrichtung links liegen ließ. Was wollte der Landbarbar auch mit einem Meerzugang? Er verwüstete lieber mit Hingabe die fruchtbare friulanische Tiefebene. Wir dürfen vermuten, dass die Triestiner geradezu ein bisschen beleidigt waren. Denn Pomp, Fiebervision, Grandiosità, all das zieht sich durch die gesamte Geschichte der Stadt. Armes Triest, an dir haben sich viele Menschen mit ganz großen Plänen abgearbeitet. Und es gibt ja manchmal nichts Schlimmeres als Visionen, die wahr werden. Genau deswegen ist Triest die Stadt der Schriftsteller. Denn wer ist größenwahnsinniger als ein Schriftsteller, der eine eigene Welt erschafft? Sei es nun Game of Thrones, Harry Potter oder Pinos Bar. Klar, dass sich alle Literaten hier wohlfühlen. Noch ein paar Beispiele für den Größenwahn, der hier so allgegenwärtig ist wie der kalte Fallwind aus dem Osten. Allein schon das ganze Vorhaben der Habsburger. Aus der Fischersiedlung, die vom Karstgebirge, vom Hinterland getrennt und fast nur übers Wasser zu erreichen war, einen bedeutenden Hafen zu machen, ist erstmal völlig irre. Immerhin hatte man viel Zeit, denn schon ab 1382 war Triest österreichisch. Triest wurde zum Augapfel Österreichs. Über Jahrhunderte floss ganz viel Geld in die Stadt. Denn Triest war der einzige ernstzunehmende Seehafen der Habsburger und daher ökonomisch, militärisch und auch psychologisch wichtig, um Großmacht zu bleiben. Und das Wissen um die eigene Wichtigkeit bleibt in der Seele nicht ungespiegelt. Der 1833 in Triest errichtete Leuchtturm wurde mit einem Verteidigungsring samt Schießscharten versehen, der aussieht, als hätte ihn ein 10-Jähriger mit Allmachtsfantasien entworfen. Die 1913 errichtete Fischhalle erinnert in ihrer Jugendstilüppigkeit eher an einen Tempel. Der 80 Meter hohe Hafenkran namens Ursus, inoffizielles Wahrzeichen der Stadt, wird von den Einheimischen Nostro Torre Eiffel genannt, unser Eiffelturm. Die schneckenförmige Markthalle, Nostro Guggenheim. Guglielmo Oberdan ist in Triest allgegenwärtig. Der Irredentist wurde nach einem missglückten Attentat auf den österreichischen Kaiser Franz Josef II. Am 20. Dezember 1882 hingerichtet. Dabei hieß er eigentlich Wilhelm Oberdank, war Sohn eines österreichischen Offiziers und hatte an der Technischen Hochschule von Wien studiert. Mal wieder zeigt sich, Konvertiten sind die größten Fanatiker. Und über der Gefängniszelle, in der er auf seine Hinrichtung wartete, ragt nun ein symbolträchtiger Ziegelturm in den Himmel. Die Zelle heißt inzwischen Sacrario, Schrein. Und der Bombenleger wird ironiefrei auch von offiziellen Stellen, unter anderem vom Tourismusverband, als Märtyrer bezeichnet. Kleiner macht man es in Triest einfach nicht. Dass ausgerechnet in Triest der Irredentismus wütete, ist im Übrigen ein Treppenwitz der Weltgeschichte. In Venedig oder auf meiner Insel Grado mögen ja anti-österreichische Verwerfungen noch angegangen sein. Schließlich gehörte das Gebiet erst nach dem Wiener Kongress 1815 zu Österreich, war also dezidiert italienischen Ursprungs und tief von italienischer Kultur durchdrungen. Doch Triest war nun mal seit 500 Jahren ein Teil Österreichs, wurde unter den Habsburgern von einem unbedeutenden Fischerort zu einem bedeutenden Industriehafen und konnte mit Geld aus Wien zu einer prächtigen Metropole emporsteigen. Um das Jahr 1900 war das Durchschnittseinkommen in Triest höher als das in Wien. Triest und, das sage ich als Norddeutscher, ja als echter Preuße, gehörte länger zu Österreich als zu irgendeinem Gebilde, das entfernt den Namen Italien verdient hätte. Der Irredentismus von Herrn Oberdank, dem Studierten aus Wien, war hier ein bisschen übertrieben. Oder sollte ich sagen, größenwahnsinnig? Auch auf linker Seite wurde groß gedacht. Valentino Pitoni, Führer der Triestiner Sozialisten, forderte im Oktober 1918 die Bildung einer Adria-Republik Triest, um den Anschluss an Italien zu vermeiden. Er war nicht unbedingt anti-österreichisch, aber er ahnte, dass Triest in Italien, abgeschnitten vom Hinterland, keine bedeutende Rolle mehr spielen würde, womit er Recht behalten sollte. Einfach mal ein eigenes Land gründen. Na, warum denn nicht? Der ehemalige Wasserflughafen Idroscalo an der Mole 4 war eine faschistische Extravaganz, denn Mussolini und Co. glaubten an Wasserflugzeuge als die Transportmittel der Zukunft. Selbst in den herrschaftlichen Villen ging es rund, etwa in der Hepburn-Villa am Largo Promontorio. Sie gehörte zuerst einem schottischen Kaufmann, der unbedingt eine Villa im Palladio-Stil bauen wollte. Übrigens auf dem ehemaligen Grundstück der Familie Bonaparte. Auch so ein Clan, der zwei oder drei Dinge über den Größenwahn zu berichten hätte. Später zog der Industrielle Franz Goslett in die Villa. Und weil er so fleißig im Möbelschreinern war, darunter für Schloss Miramare, wurde er vom Wiener Kaiser mit dem bizarren, zu diesem Kapitel aber gut passenden Ehrentitel Franz von Goslett Ritter von Werkstätten ausgezeichnet. Letzter Besitzer, Autor Sir Richard Francis Burton, Weltreisender und Lebemann, der als erster die Märchensammlung Tausend und eine Nacht übersetzte und damit sehr reich wurde. Auf den Porträts legte der Engländer, der angeblich 29 Sprachen beherrschte, Wert darauf, seine gewaltige Narbe im Gesicht zu zeigen. Auf einer Expedition ins Somaliland war er in einen Hinterhalt geraten und in dem Kampf bohrte sich ein Speer durch beide Wangen. Nach seinem Tod 1890 brauchte seine Frau mehrere Tage, um alle Briefe seiner vielen Geliebten im Garten zu verbrennen, bevor sie für immer nach London zog. Die Faschisten beließen es nicht bei Wasserflugzeugen. Sie wollten ein Exempel statuieren und aus der ehemaligen österreichischen Perle eine italienisch-moderne Vorzeigestadt machen. Dazu rissen sie eine 500.000 Kubikmeter Gebäude ein. Mehr Bausubstanz verlor in Friedenszeiten keine andere italienische Stadt. Die Futuristen, die Vordenker der Faschisten, fühlten sich ebenfalls in Triest wohl. Filippo Marinetti, der den Italienern ja sogar die Nudel verbieten wollte, wählte mit Bedacht Triest als Ort für seine erste futuristische Kulturveranstaltung. Die Nudel, fand Mussolinis Vordenker, sei für das moderne, dynamische Italien zu schwer und zu klobig, mache die Menschen träge und faul. Und außerdem würde die Pasta dem Pazifismus Vorschub leisten. Die Nudel, heißt es in Marinettis Manifest des futuristischen Kochens, ja, das Buch gibt es, sei die absurde gastronomische Tradition Italiens. Architekten durften sich im Geist der Zeit ausleben und hinterließen Scheußlichkeiten wie das 1938 eröffnete Universitätsgebäude auf dem Valerio-Hügel, bei dessen Anblick sich das Exmatrikulationsformular praktisch von allein ausfüllt. Und im selben Jahr verkündete Mussolini ausgerechnet in Triest die Rassegesetze, was eine Überraschung war. Er hielt Hitlers Rassetheorie nämlich für Humbug. Und auch die Juden konnten sich in Italien lange sicher fühlen, nicht zuletzt, weil der Duce eine jüdische Geliebte hatte. Bei der Verkündung auf dem Rathausbalkon an der Piazza d'Unità stand Triests Bürgermeister Enrico Paolo Salem, ein Jude, verdutzt daneben. Nach dem Faschismus kam der Brutalismus, inspiriert von Le Corbusier, der weltweit für mehr Augenkrankheiten gesorgt hat als Adenoviren, die Erreger der Bindehautentzündung. am grauenhaften Komplex Rozzol Melara, einem umlaufenden Wolkenkratzer auf Stelzen, baute man 15 Jahre lang herum. In den 468 Wohnungen leben 2500 bedauernswerte Bewohner. Bei den Triestinern heißt der Bau Alcatraz. Der stete Wunsch nach Größe und Extravaganz zeigt sich auch im Kleinen. Das Entree des Ambasciatori-Kinos ist nicht bloß ein Eingang, sondern wirkt mit den zwei gewaltigen Frauenplastiken links und rechts wie der Zugang zu Valhalla. Der größte Dinosaurier Italiens wurde natürlich in Triest gefunden, im Jahr 1992. Ein pflanzenfressender Hadrosaurier, der Antonio getauft wurde. Er war 4 Meter lang und 700 Kilogramm schwer und seine Überreste haben im Naturhistorischen Museum von Triest einen eigenen Ausstellungsraum bekommen. Ich bleibe heute länger im Café San Marco sitzen als sonst. Und ich betrachte all die Autorinnen und Autoren, all die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Journalistinnen, Künstlerinnen, Influencer, Blogger. Ja, das ist es. So selbstbewusst durchs Leben gehen wie all jene, die durch die Tür des San Marco schreiten, mit Stift oder mit Laptop, entschlossen, etwas zu erschaffen. Dabei aber gleichzeitig innehalten, den Espresso genießen und den Käsekuchen mit Passionsfrucht. Nicht verbissen Zeile um Zeile weghacken, sondern elegant und auch ein bisschen charmant verspielt mit der Kunst umgehen. Sprezzatura, sagen sie im Italienischen dazu, ein unübersetzbares und schwer zu beschreibendes Wort. Aber hier im San Marco kann man die Sprezzatura wunderbar studieren. Wenn mich jemand fragt, was machst du in deinem Leben, dann stottere ich fortan nicht mehr rum und sage Autor, sondern sage ab jetzt, ich bin Schriftsteller. Das ist auch eine Entscheidung weniger im Leben. Eine Entscheidung weniger, um die herumzustottern, ich mir fortan erspare. Ab jetzt und für den Rest meines Daseins bin ich Schriftsteller. So. Und das ist definitiv eine Lektion, die mich Triest gelehrt hat. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com. Mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Apropos abonnieren, abonniert auch diesen Podcast, würde mich sehr, sehr freuen. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es kleine Filme über mein Leben in Italien. Dann bleibt ihr auch über alle meine Projekte auf dem Laufenden. Jetzt erstmal einen Kaffee bei Pino. Bis bald und immer schön Dolce Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.